Jungs, ich sag's euch, ihr müsst heute rausreißen. Meine Laune, ich muss mal wirklich mal ganz ehrlich und transparent sein, meine Laune ist echt nicht die allerbeste und mein Bock auf Podcast machen auch begrenzt vorhanden. Also Jungs, ihr müsst heute richten. Wir fliegen morgen heim. Mein Rad ist schon gepackt, also fliegen morgen heim. Endlich raus aus diesem Mistloch hier. Ich habe gerade eben noch überlegt, boah, gehe ich nochmal das 100. Mal diesen Radweg auf und abfahren? Nee, komm, scheißegal. Pack ein das Ding. Ist eingepackt, ich gehe später nur noch laufen. Und dann ist gut. Morgen um, keine Ahnung, wo mein Flug morgen geht. Ich glaube um 4 oder sowas, irgendwie nachmittags geht. Also Flo fliegt nach Frankfurt, ich fliege nach München. Mein Flug geht um 16:30 Uhr, ich glaube Flos Flug um 3 oder sowas. Und dann endlich wieder nach Hause. Also ich boah, war jetzt schon echt, boah, echt zäh hier. Also einfach, es ist einfach kein geiler Ort. Es ist einfach der letzte Scheiß hier. Ich hoffe, ich muss hier nie wieder herkommen. Und dann hat mir natürlich gestern, der Tag gestern hat uns natürlich dann den Rest gegeben. Deswegen freue ich mich sehr auf zu Hause. Hat schon echt, also Thema Heimweh war schon am Start hier. Jetzt 4 Wochen auch. Hat schon irgendwie durchgeschlagen. Genug des Trübsals.
Jo.
Wollen wir mal mit, wie rum wollen wir es machen? Wollen wir mit den positiven Dingen anfangen? Jetzt mal Paul Schuster vorweg schicken und dann erzählt ihr mir mal, wie ihr das Rennen gestern erlebt habt. Ich war mit Flo beschäftigt, dann kriegt man ja vom Rennen an sich eigentlich nicht viel mit. Ich habe erstmal, als Flo im Ziel war, erstmal gucken müssen, wer wie was gewonnen hat. Flo und ich saßen dann nach dem Ziel halt da so eine Straße weiter am Boden rum und dann hatten wir es irgendwie davon, ja, kam Cat eigentlich ins Ziel, weil die war am Rad irgendwie total weit weg und ich so, boah, keine Ahnung, ich habe die nie gesehen und dann gucke ich nach, so, oh, die hat gewonnen. Also so viel habe ich vom Rennen, so viel habe ich vom Rennen mitbekommen, dass der Mexikaner schnell gelaufen ist.
Ja,
Also, komm, wir fangen
okay.
mal mit Paul
Ja,
Schuster an.
ich
Paul
hätte übrigens,
Schuster.
als du das vorhin geschrieben, also wir sind ja noch nicht live, ne?
Ja, komm, wir sind schon mittendrin.
Wir sind mittendrin, alles klar.
Was
Ja.
wolltest du sagen?
Nee, alles gut, alles gut. Ich bin bereit. Lass mich mal losschießen.
Ja, komm, also, Paul Schuster, the stage is yours. Paul Schuster erzählt von seinem Tag in Texas gestern.
Jo, moin Männer. Erstmal vielen Dank für die Anfrage. Schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber ich muss zu dieser komischen Siegerehrung und da so einen Kona-Slot abholen. Weiß nicht genau, was damit auf sich hat. Nee, Spaß beiseite, wäre gerne dabei gewesen. Deswegen jetzt kurz als Sprachnachricht. Ja, Rennen war sehr, sehr stabil. Ich wusste ja nicht ganz genau, wo ich stehe nach den letzten anderthalb Jahren, die ziemlich schwierig waren, durch viele Krankheiten geprägt und hat aber soweit alles gut funktioniert. Ja, fangen wir vorne an. Beim Schwimmen, es war ziemlich dunkel, als der Startschuss gefallen ist. Ich habe mich auf der linken Seite orientiert. Das war vielleicht nicht die cleverste Idee oder mein Takeout-Speed beim Schwimmstart war einfach nicht schnell genug. Auf jeden Fall war ich irgendwie an Position, ach, keine Ahnung, kann ich schwer sagen, vielleicht 20 und dann habe ich mich durch das Feld irgendwie nach vorne gekämpft. Vorne war eine kleine Gruppe weg. Mit ja, Flo Angert und ein paar anderen Jungs. Das hatte ich an der Wendeboje gesehen. Und dann ja, war es eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe dann diese Verfolgergruppe angeführt. Dann ging es raus zum Wechsel. Alles nahezu ohne Probleme. Und dann auf dem Rad. Die Bedingungen waren brutal, also es war sauwindig. Der Hinweg nahezu Pressgegenwind, der Rücken auf dem Rückweg dann volle Schiebekraft von hinten. Da war es dann mega schnell. In dieser Verfolgergruppe war es ein bisschen unrhythmisch, auch dem Gegenwind geschuldet. Ja, ein paar Jungs haben dann Strafen bekommen, weil sie wieder in Lücken gefahren sind, die keine waren. Das, was halt immer passiert. Aber in alles in allem würde ich sagen, es war ein ganz faires Rennen. Und dann ging die Fahrt eigentlich so bei Kilometer 140 los. Da musste ich dann, also ich brauchte unbedingt eine Flasche, weil ich war, also ich hatte nichts mehr zu trinken und brauchte die Flasche, musste die Verpflegungsstelle anfahren. Und dann ging vorne so ein bisschen die Post ab mit der Chris Leiferman, hat dann ordentlich drauf gedrückt, der Patrick war da dabei, der Braden Curry und der Joe Skipper. Und Braden Curry hat dann so leicht die Lücke aufgehen lassen und ich war noch an der Verpflegungsstelle. Und dann wusste ich, okay, jetzt musste da irgendwie wieder hinfahren und das habe ich dann gemacht. Und der Rest der Gruppe, also da hat sich eigentlich die Gruppe dann geteilt. Und wir konnten uns dann zu dritt ein bisschen absetzen. Und dann, ja, läuferisch war es zu Beginn noch sehr kontrolliert. Klar, an Patrick habe ich erstmal rennen, also musste ja rennen lassen, der war wieder super stark, was vorne gelaufen wurde, abartig. Ganz, ganz stark. Und ich habe dann mein eigenes Ding gemacht. Und ja, konnte mich dann noch ein, zwei Plätze nach vorne arbeiten. Und am Schluss mit Position 6 ist das top. Kona-Quali in der Tasche, auch top. Gute halbwegs gute Ausgangsposition für die Pro Series. So, ja, also es war alles in allem ziemlich, ziemlich solide, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall war der Texas-Aufenthalt dieses Jahr ein bisschen erfolgreicher als mein letztes Mal hier. Ich war ja 2022 für die Hawaii-Vorbereitung hier in den Woodlands und bin ja dann nach 4-5 Tagen von einem Auto umgefahren worden, hat mir der in die Hand gebrochen. Und jetzt war es auf jeden Fall ein bisschen erfolgreicher. Ja, es war gut, es hat Spaß gemacht, war aber auch ein richtig harter Tag gestern. Das hat auch ein bisschen gekostet. Aber ich bin froh, dass ich jetzt einfach mal wieder ein Rennen machen konnte und absolut in the mix war. Also das Feld war jetzt sicherlich kein schlechtes und da habe ich gezeigt, dass ich konkurrenzfähig bin. Und jetzt hoffe ich, dass ich darauf aufbauen kann. Und dann geht's einfach mal weiter. Morgen fliege ich dann zurück nach Deutschland und dann schaue ich, wie ich mich erhole und wo ich dann wieder an der Startliste stehe. Also sportliche Grüße, haut rein, bis bald. Ciao.
Ja, lass mal zwei, drei Worte zu Paul. Erstmal muss ich sagen, wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Mir ist er ja auch fast durchgerutscht mit Startnummer 64. Und wir haben ihn ja dann auch direkt probiert einzuladen. Das Ganze verschiebt sich um eine Woche. Also ich hoffe mal, nächste Woche klappt das dann, weil der Junge ist natürlich beschäftigt. Das wäre natürlich super interessant gewesen, weil ich glaube, so diesen Weg von Frankfurt, wie wir es angesprochen haben, zu jetzt Texas, inklusive irgendwie im Happy End, ist, glaube ich, super interessant, weil das ist ja auch kein Athlet, der jetzt irgendwie Mitte 20 ist, sondern wir sprechen ja über einen Athleten, der 35 ist und sich dann jetzt irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg, im zweiten Versuch nochmal, oder was heißt zweiten Versuch, jetzt zum zweiten Mal für Kona qualifiziert, das ist irgendwie, ja, ist irgendwie eine coole Geschichte. Von daher, es hat mich wirklich gefreut. Ich habe es auch irgendwie, keine Ahnung, ihn zwischendurch schon fast wieder vergessen. Und dann, als er eigentlich eine ganz coole Position hatte und da super stabil durchgekommen ist, muss ich sagen, finde ich gut. Hat er gut gemacht, der Paul. Und ich freue mich natürlich auf alles, was von ihm noch kommt. Und umso mehr freue ich mich, dass wir dann hoffentlich nächste Woche ein bisschen detaillierter mit ihm auch sprechen können, weil ja, so ist irgendwie Triathlon. Es ist dann ja doch auch immer ein ehrlicher Sport. Jeder hat irgendwie die Chance zurückzukommen. Und es ist halt auch möglich im hohen Alter, wenn man so lange raus gewesen ist. Und ja, von daher irgendwie eine coole Story. Meine
Ja.
Story des Wochenendes.
Du
Ja.
hast ja, wie gesagt, warst ja letzte Woche schon da irgendwie Feuer und Flamme für und hast Paul Schuster auf jeden Fall mal richtig ins Rennen geworfen. Und
Ja,
er hat dich nicht enttäuscht.
ja, und ich habe es ja gerade schon erzählt. Ich glaube, Paul war auch der erste Athlet, dem ich mehr oder weniger erzählt habe, dass ich geplant habe, meine Karriere zu beenden. Und es war natürlich auch einer von den Athleten, die schon da gewesen sind, als ich angefangen habe vor knapp 20 Jahren. Und dann ist man natürlich mit solchen Athleten noch ganz anders verbunden, wenn man schon irgendwie sechs deutsche Jahrgangsmeisterschaften mitgemacht hat oder U23-Meisterschaften und weiß ich, drei Weltcups, Europacups, dann irgendwann auch längere Distanzen. Dann ist man natürlich da irgendwie anders drin, wie halt bei Athleten, die man vielleicht dann jetzt, die jetzt neuerdings dazugekommen sind. Das ist ja eigentlich irgendwie ganz normal. Und dementsprechend, ja, fühlt man sich da ein bisschen mehr involviert. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht irgendwie im tagtäglichen Austausch mit ihm stehe.
Ja, ich fand, also ich sehe ihn hier ab und zu in Darmstadt und ich fand so sein Rennen gestern, ja, hat eigentlich echt ihn gut so als Typ wiedergespiegelt, einfach so unaufgeregt, unspektakulär, aber trotzdem halt super solide. Also man hat ihn ja auch im Rennen kaum gesehen. Klar haben wir dann so ein bisschen darauf geachtet, aber ja, einfach hat er halt so. Ja, halt das Ganze halt echt unspektakulär gemacht, aber dementsprechend glaube ich das Maximale für sich rausgeholt. Und ich meine jetzt Platz 6, Kona Quali, ja, echt richtig gut. Vor allem halt nach dieser Leidenszeit, das ist schon echt krass so nach dem letzten Sommer. Ich bin echt gespannt dann hoffentlich nächste Woche, was er dann so erzählt. Aber auf jeden Fall dicken Respekt dafür, ist immer dranbleiben schon mal.
Ja, und 2,44er Marathon, ne? Also es ist schon auch, ich meine, wenn da nicht zwei Überläufer dabei gewesen wären, dann wäre das halt schon ein noch krasseres Argument gewesen.
Ja, vor allem, es scheint ja auch echt, also Simon sagt zu den Bedingungen mal so, es scheint jetzt ja auch nicht so super schnell gewesen sein, weil ich meine, der Hernandez, der Mexikaner, der ja auch gewonnen hat, das war jetzt ja auch Streckenrekord immerhin. Und ich meine, das Rennen war jetzt die letzten Jahre ja auch schon nicht schlecht besetzt, sage ich mal. Und dann da jetzt einen Streckenrekord im Marathon hinzulegen, nochmal eine Minute schneller als Patrick, aber trotzdem in Häkchen nur 10 Minuten schneller als Paul. Also ja, zeigt, dass die 2,44 vielleicht doch nochmal mehr wert ist als vielleicht bei einem oder besser einzuschätzen ist als bei dem einen oder anderen Ironman.
Ja, also
Ja.
mal auf den Marathon abgezielt, die Laufstrecke. Puh, ich würde es jetzt gar nicht so, also ich würde jetzt die Laufstrecke nicht als hart oder langsam bezeichnen. Es ist eigentlich bretteben. Es geht halt viel auf so Radwegen und dann durch so ein Wohngebiet um diesen See herum. Es sind schon zwei, dreimal so Sachen mit so, nicht direkte U-Turns, aber so, also ein direkter U-Turn ist drinnen und dann so zwei, drei so Parkplatzrunden irgendwie. Es ist schon irgendwie kurvig, es ist nicht jetzt kein Kanal in Rot, aber es ist jetzt auch nicht langsam. Also man kann da schon richtig schnell rennen. Es ist einmal so eine, du musst in jeder Runde einmal so einen Grashügel hoch, so
Ja,
3 Meter.
boah.
Das ist so ganz komisch. Also es ist so,
Ja.
also da war ich, ich war, ich wusste nicht, wie die Laufstrecke wird. Und dann komme ich da irgendwie hin im Rennen und dann es ist so ein Out and Back an der auf so einer kleinen Straße und am Weg zurück geht es dann einfach links die Grasböschung hoch auf so einen Parkplatz in so einem U-Turn. Also so ganz, da wussten sie einfach nicht, okay, wie kommen wir in der Laufstrecke von A nach B? Ja, komm, wir gehen einfach da hoch. Also so wirklich so über so einen Grashügel links einfach hoch,
War
auch
das
so halb schlecht ausgeschildert. Dann stand in der zweiten und dritten Runde standen irgendwann mal Pylonen da, aber in der ersten Runde ist da auch jeder irgendwie hoch, wie er so ein bisschen wollte, glaube ich. Und Das war irgendwie ganz komisch. Aber an sich, die Laufstrecke ist nicht langsam,
Aber die
würde ich sagen.
also ich meinte jetzt eher die Bedingungen. Wie war es
Boah,
jetzt gestern? Weil
die
da
Bedingungen
hatten
an
wir auch schon
sich
drüber gesprochen.
waren brutal. Also
Das meine ich nämlich
es
eher,
war
so halt.
abartig windig am Rad. Die hatten, also für alle, die von der Strecke gar keine Ahnung haben, es gibt einen Zubringer und dann ist es zweimal out and back auf einem Highway, einfach nur straight. Die einzigen Höhenmeter sind so zwei Autobahnbrücken irgendwie, ansonsten ist es nur schnurstracks geradeaus. Zweimal out and back und auf dem Weg raus stand krass der Wind drin. Also Flo hat gemeint, auf den 3 Wochen Hawaii vor 2 Jahren hat er nicht einmal ansatzweise so einen Wind erlebt. Und er ist, sind jetzt die einzigen Daten, die ich irgendwie gerade weiß, am Weg zurück, wo er mal, oder war er alleine, ist er einen 58er oder 59er Schnitt gefahren. Also es war extrem windig und ich war auch auf der Strecke draußen und hat es auch gemerkt, der Gegenwind war abartig. Also es war schon brutal und es war auch schwül, nicht so schwül, wie es schon war in den 2 Wochen jetzt vorher, aber es waren definitiv keine leichten Bedingungen.
Ja, so sah es auch aus. Also,
Ich
man hat
fand
schon gesehen, wie die echt alle dann hinten auch so ordentlich gelitten haben. Wir hatten ja auch gehofft, dass quasi da noch mehr Leute eingehen und Flo die dann hinten raus noch einsammeln kann. Aber ja, gefühlt war es so ein, wer halt dann am wenigsten hinten raus eingeht, kommt dann durch. Und ich meine, selbst der Mexikaner hat dann ja am Ende noch ein bisschen was verloren, ob er jetzt eingegangen ist oder ob das jetzt einfach dann auf Nummer sicher gehen war, weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall ein bisschen beruhigend zu sehen, dass er nicht so komplett da so durchrennt bis ganz zum Ende. Also, ja.
Ja, ich glaube, der war ja zwischendurch, also relativ spät im Marathon, ja immer noch irgendwie auf 2,28er Pace oder sowas. Also der schon auch noch, der hat ja auch auf den letzten 10 Kilometern dann noch 3 Minuten oder so auf Patrick verloren. Also der ist schon auch noch hops gegangen. Sah auch nicht mehr so krass aus wie am Anfang. Aber ja, aber es sind auch so Rennen. Und ich meine, hat es ja dann auch gezeigt. Ich meine, klar, es gibt diese ein, zwei Überläufer, die dann irgendwie noch eine Rolle spielen. Aber ansonsten kommen so stabile Athleten durch. Also hier Kalin, der ist ja, was hat er gewonnen? Fünfter dann. Der Marquardt hat sich ja eigentlich auch noch so ganz gut durchgerettet. Der ist dann Vierter geworden. Und der Mion, der hat ja eigentlich so das, ja, wie soll ich sagen, so der hat ja die ausgeglichenste Leistung eigentlich von allen gehabt. Also starken Marathon, starke Radperformance. Und da hat er den Marquardt ja ganz am Ende noch reingeholt. Aber eigentlich so Marquardt, Kalin, die sind ja eher dann so von vorne gekommen. Und eins und zwei dann ja eher von hinten. Kurze Werbung.
So, und heute tauchen wir mal wieder ganz kurz ins Universum von unserem heutigen Werbepartner Whoop ein. Vielen Dank für die Unterstützung. Whoop, Whoop, was ist das? Das ist so ein kleines schwarzes Armband, das passt auf uns auf. Das sagt uns, wie gut wir schlafen, wie gut sind wir erholt, wie belastbar sind wir, wie viel können wir heute im Training am Horn ziehen. Fahre ich heute 6 Stunden mit Intervallen oder lebe nur eine halbe Stunde und lege mich sonst auf die Couch. Und vor allem passt Whoop auch auf uns auf, wie gesund wir sind. Es gibt einen Gesundheitsmonitor bei Whoop, der unabhängig von der sportlichen Belastung, dem Stress, dem Schlaf und so, der dir sagt, ob alle Gesundheitswerte wie die Atemfrequenz, die Ruheherzfrequenz, die Hauttemperatur, deine Sauerstoffsättigung im Blut und die Herzfrequenzvariabilität, die sagen dir, ob gerade alles tutti komplett in Ordnung ist und sind auch so ein bisschen ein Frühwarnsystem. Also wenn da so ein paar Werte nicht ganz im grünen Bereich sind und du dich aber noch eigentlich okay fühlst, ist es vielleicht dann trotzdem mal besser, so einen Tacken rauszunehmen, um, wir wissen alle, die Konsistenz zu bewahren. Und die ist schließlich der Schlüssel für langfristigen Erfolg. Da kann mir Mika sicherlich nur zustimmen. Und ich hatte gestern, nee, heute früh mal aus Interesse geguckt, wie zuverlässig so ein Stressmonitor von Whoop zum Beispiel ist. Und ich habe mal meine Stresswerte geguckt und es ist wirklich krass. Die Stresswerte der letzten 4 Wochen sind relativ identisch. Und ich habe einfach zwei riesengroße Zacken nach unten. Und das einmal Oceanside Race Day und Texas Race Day. Und das ist einfach der Stress. Das ist nicht die körperliche Belastung, sondern immer so ein Stressmonitor. Und diese zwei Zacken gehen einfach wirklich, die sind so viel größer als alles andere. Und das zeigt auch einfach wieder, ja, Wub hat halt dann doch am Ende des Tages, hat Wub schon recht. Und aus dem Grund, weil es wirklich sehr zuverlässig ist und ich mich sehr darauf verlassen kann, bin ich riesengroßer Fan mit Wub und komme dadurch seit 6 Monaten krankheitsfrei durch mein Sport- und Alltagsleben. Und das ist eine Wohltat. Guckt euch die Welt mal an. WHOOP. Und bei Woop könnt ihr mit join.woop.com slash bodytalk auch noch was sparen. Und wir geben euch einen Monat gratis auf unseren Nacken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Woop. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das ist schon ein bisschen viel Geld, so auf ein ganzes Jahr, ich kann euch beruhigen, das ist es wert. Der Mehrwert ist so riesengroß. Das ist so ein kleines Invest in euch selbst auf jeden Fall wert.
Werbung Ende.
Was man herausheben muss, ist, finde ich, der Clément Mignon ist am Rad richtig viel alleine gefahren. Also
Ja,
wirklich
fast
richtig
alles,
lange
oder?
und richtig viel. Ja, der ist. Ich weiß nicht, wann der von der Gruppe weg ist, aber die große Gruppe war sich irgendwie, ich weiß nicht, ob sich die nicht einig waren oder was da das Problem war, aber also Kalin ist vorne ja abartig Rad gefahren. Deswegen wurde auch der Abstand zu der Gruppe so groß wohl. Also Flo war da mit dabei und Kalin muss abartig Rad gefahren sein. Aber trotzdem, die Gruppe war ja riesig hinten dran und der Abstand wurde immer, immer größer. Und der Mion ist, ich glaube, Mitte erste Runde ist der losgefahren von der Gruppe. Ich glaube, der war da mit dabei und ist dann losgefahren, so wie ich das, glaube ich, mitbekommen habe. Und ist dann bis zum Schluss alleine gefahren. Also der ist richtig lange, richtig viel alleine gefahren. Und das muss man dem wirklich zugutehalten. Das ist dann schon brutal. Weil auch wie es mit der Unterschied im Windschatten, auch von Race Ranger, was sind die Farben nochmal? Von gar nichts bis, also gar nichts und dann kommt blau, oder?
Nee, dann kommt Orange und dann kommt Blau und dann kommt Rot.
Okay, also auf jeden Fall der Unterschied von gar kein Licht zu orangem Licht muss schon riesig gewesen sein, was den Windschatten und was die Leistung betrifft. Also wirklich
Klar,
so
gerade bei so einem Wind ja noch mal
jeder
mehr.
Meter muss dann wirklich ganz brutal gewesen sein. Und gibt ja Leute, die dann bis zum Ende nur in der Gruppe waren und der Mion ist alles komplett alleine gefahren. Und das ist schon brutal.
Finde ich auch insofern brutal, als dass, also er ist ja echt nicht so gut geschwommen, hat auf der zweiten Hälfte beim Schwimmen noch relativ viel verloren, dann wurde er auch in T1 gezeigt und da dachte ich schon, boah, das wird ein langer Tag, vor allem jetzt nach Miami ging er komplett in die Hose, dann Singapur ging komplett in die Hose und jetzt, was sind es jetzt, 2 Wochen später, auf der komplett anderen Seite der Welt, jetzt einen vollen Ironman. Und dann geht der schon nicht so gut los. Ja, da dachte ich schon, boah, das wird jetzt ein langer Tag für ihn. Und dann sehe ich halt im Ticker, dass er dann auf einmal wegfährt, der Gruppe. Also ja, echt starkes Ding und ja auch bis zum Ende einfach durchgezogen. Ja, wie gesagt, mit der Vorgeschichte, sowohl physisch halt, mit der ganzen Reiserei und halt den da 2 Rennen halt echt in der Hitze hochgegangen, was natürlich auch richtig Körner zieht. Ja, und dann jetzt einen kompletten Ironman auch wieder unter schwierigen Bedingungen so solide durchzubringen. Also ja, schon Respekt. Und anscheinend ist dann, ja, war halt dann doch, ist die Gesamtform, kann ja gar nicht so schlecht sein. Dann, ja, hoffentlich findet er halt heraus, woran es jetzt in Singapur und Miami lag. Und dann bin ich mal gespannt, wie es bei ihm dann weitergeht.
Ja, es kann
Ja,
ja auch,
aber das
also
ist,
aber es
der
kann ja
ist.
auch einfach sein, dass der halt einfach auf der kurzen Distanz einfach nicht so gut ist.
Ja,
Dass der
ich
einfach,
denke, also gerade den
ja.
Speed nicht hat. Guck mal, das ist ja das Schwimmding. Also ich meine, muss man auch noch sagen, er ist ja das Loch auch noch nach dem Schwimmen zugefahren, quasi zur Gruppe.
Stimmt.
Aber das ist halt einfach, wenn der halt diese 2 Minuten hat und dann noch mehr Radochsen da vorne sind. Also ich meine, ist ja auch einfach so, wenn ein Kalin, der ist ja auf 40 Kilometern irgendwie 4 Minuten oder was rausgefahren auf die Gruppe dahinter. Also ich sage jetzt mal, dann ist der schon brutal gefahren, aber dann sind die dahinter nicht brutal gefahren. Also die sind wahrscheinlich stabil gefahren, die sind gut gefahren, aber die sind nicht brutal gefahren. Und dann, aber wenn du jetzt hier so ein PTO-Rennen hast und da wird ja vorne schon gefahren, dann hast du nur 20 Athleten, dann hast du keinen Punkt, an dem du dich orientieren kannst. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Rennen. Und dann ist es halt auch dankbarer vielleicht in so einem Ironman, wo du halt diese 30, 40 Watt weniger treten musst, um halt auch einen Unterschied zu machen. Weil ich meine, irgendwann ist dann halt auch, weiß ich nicht, wenn du vorne 370, 380 fährst, dann musst du halt hinten 400, 410 fahren. Und beim Ironman ist es dann vielleicht eher, dann musst du eher 360, 370 fahren, um halt wirklich einen Unterschied zu machen. Und das ist vielleicht dann eher möglich. Also jetzt mal so auf unsere Gewichtsklasse.
Ja, aber also das fand ich, wie gesagt, also ich, wo der los ist, da dachte ich mir so, also entweder macht er jetzt einen völligen Wahnsinnsritt und schafft es bis zur Gruppe vor. Und wo ich dann gemerkt habe, boah, der schafft es nicht bis zur Gruppe, dachte mir so, Junge, das ist dein Untergang. Du bist jetzt hier komplett im Niemandsland, komplett alleine. Du hast, also wieder zur Gruppe zurück ist Quatsch. Und wenn die dich einholen, dann spricht es gerade nicht für dich, weil dann hast du dich wahrscheinlich auch aufgeraucht. Und dann, wo das aber so steady geblieben ist, dachte mir so, boah, heute bei dem Tag, bei dem Wind, alles alleine. Ich rechne mal nicht mehr mit dir.
Ja.
Also das war, also das fand ich krass.
War schon gut. Kann man nicht sagen, ne?
Aber wie gesagt, also Kalin, das muss abartig gewesen sein, was der vorne gefahren ist wohl. Also.
Mhm. Also hast du das eigentlich mitbekommen, Simon? Wie der sich auf die Fresse gelegt hat?
Ja, ich hab's am Abend. Wir haben es am Abend im Video.
Ich hab erst gedacht, er ist mit Mage Cooper kollidiert, weil der stand ja so daneben. Und der ist ja einfach im Wiegetritt aus der Pedale raus.
Ja, also ihr habt mir das geschrieben. Und dann habe ich das auch gleich in unsere Race Day-Gruppe mit Flo's Team geschrieben. Und wir haben am Abend ein Video davon gesehen und unter das Video hat er kommentiert, dass er vermutet, er ist aus Versehen an seinen Umwerfer gekommen und er hat wohl aus Versehen vielleicht aufs kleine Kettenblatt geschalten und ist dann ins Leere getreten und ist dadurch aus dem Pedal raus. Weil wir haben dann geguckt, er ist zweifach gefahren und er hat gesagt, er ist vielleicht aus Versehen an einen Umwerfer gekommen, hat dadurch aufs kleine Kettenblatt geschalten und dadurch ins Leere und dann hat sie ihn richtig hingelegt. Und es sah ja echt nicht so gut aus. Da hatte er richtig, richtig Glück, dass auch am Rad nichts war und so.
Ja, auch, dass er dann noch laufen konnte. Also ich habe ja gedacht, der läuft jetzt los und dann ist durch. Weil der hat ja auch gefühlt an jeder Stelle am Körper irgendwie geblutet. An jedem Bein, an den Händen, im Gesicht.
Da hat man beim Laufen aber nichts mehr gesehen. Also da war vom Laufen, er sah auch echt solide aus. Ich habe den in der zweiten Runde mal gesehen und dann dachte ich mir so, gut, ich glaube, das sollte was werden bei dem.
Ja.
Was macht Matthew Marquardt eigentlich mit seinem linken Arm?
Boah. Ich muss sagen, das war eigentlich das, mein, also so für die Show hat er alles geliefert, was man so in 8 Stunden liefern kann.
Ich habe irgendein Foto in unsere Gruppe geschickt und dann schreibst du als nächstes, am meisten nervt mich der linke Arm. Da habe ich das Foto angeguckt, dann habe ich gesagt, was mache ich? Der ist nicht mal drauf, mein linker Arm. Ich wusste gar nicht, dass es auf den Marquardt bezogen war. Und dann um 10 Minuten später oder sowas sehe ich ihn laufen an der Stelle, wo ich auf Flo gewartet habe. Und dann, das meinte Nils also. Und das sieht ja, das ist ja irre. Wo fliegt denn dem sein Arm immer rum?
Ja, ich fand erstmal, es ging ja los auf dem Fahrrad mit seinen beiden Torpedos, die er da drauf hatte, die so falsch rum quasi ihm. Also der hatte so 2 Flaschen an den Extensions, die quasi so auf die Brust gezeigt haben.
Ja, habe ich gesehen.
Also wie so, und die waren halt, es waren halt so 0,7 Morton Bottles, also schon auch, war ein gutes Torpedo. Dann hast du ja, als er in diesen technischen Part Richtung Highway gefahren ist, hattest du das Gefühl, ey, was ist das eigentlich für ein Kamikaze-Typ? Hat der das jetzt gerade drauf, wie der um die Kurven fährt? Weil das sah einfach nur gefährlich aus. Auch auf dem Weg dann zurück, wo dann der Kalin weg gewesen ist und er dann irgendwie auch nochmal die Pace gemacht hat. Es sah irgendwie, manchmal sah es aus, als ob es einfach verdammt schnell ist. Manchmal sah es einfach so aus, als ob er einfach gar nicht so richtig weiß, was er eigentlich gerade tut. Das hatte schon was. Naja, und dann hat er ja bei Kilometer 30 seine Freundin noch umarmt und ich habe gedacht, das Ding ist jetzt durch. Und dann ist er ja die letzten 5 Kilometer wieder gelaufen, als ob es ums Leben und Tod geht. Und ich meine, der ist ja wirklich fast Dritter noch geworden. Oder hat seinen dritten Platz er wirklich bis zum Ende noch verteidigt, obwohl
30 Sekunden. War hinter, also erst mal ganz kurz, ich lese mal kurz die Platzierungen vor, dass wir das vielleicht auch haben. Gewonnen hat Thomas Rodriguez Hernandez vor Patrick Lange und Clément Mignon, Matthew Marquardt, Robert Kalin, Paul Schuster, Matt Hansen, Chris Leiferman, Sten Göth-Tüvers, Thomas Jala. Das waren mal die Top 10. Ja, und der linke Arm, der hat mich auch fasziniert. Aber was gingen die Männer denn
Thema-Bild.
sonst noch so ab? Was habt ihr denn noch so gesehen? Was habe ich nicht mitbekommen? Gibt mal so noch so ein. Was ist passiert?
Boah,
Also
die
ich hätte ja
Männer.
ganz gern den Mexikaner viel früher gesehen beim Laufen. Gefühlt als man hat ja schon nach 15 Kilometern realisiert, ey, shit, der hat gerade hier irgendwie 5 Minuten gut gemacht. Der macht
Ja, der
gerade einfach
ist.
mal 30 Sekunden auf dem Kilometer und du hast noch keinen. Du hast einmal ja so ein Bild von oben gesehen. Da habe ich aber im ersten Moment gedacht, dass das Patrick ist. Weil der hat ja auch so einen blauen Einteiler ja an und ist da oben so ein bisschen weiß aus. Man konnte es nicht so richtig deutlich erkennen, weil es sah
Auch
wirklich schon krass
so ein
aus.
kleiner,
Ganz, ja.
so ein kleiner, ja.
Ja, und ich glaube im Nachgang, das war wahrscheinlich schon der Mexikaner. Und dann hast du den ja eigentlich erst gesehen, als er dann auch in der Führung gewesen ist. Und das war ja so ab Halbmarathon 25 oder so.
Ja, was ich bei ihm halt jetzt auch noch so im Nachgang auch noch beeindruckend fand, was man halt auch leider überhaupt nicht im Stream gesehen hat, dass er auf dem Rad ja auch schon am Ende noch der Gruppe weggefahren ist. Also ich hatte halt dann so erst so gedacht, okay, halt der hat da wirklich jetzt nur gechillt auf dem Rad in der Gruppe, aber der ist letztendlich mit Patrick geschwommen, mit Patrick und Paul da in der Gruppe, ist dann relativ lange halt einfach in der Gruppe mitgefahren, und ist aber am Ende nochmal so, ja, knapp über eine Minute, würde ich sagen, auf die Gruppe rausgefahren. Das heißt, er hat auch am Ende vom Rad schon, ja, jetzt nicht nur in der Gruppe halt gechillt. Und dann halt von Anfang an ist er halt so losgerannt. Also das war echt krass.
Ich habe das,
Ja.
ich war, wo der Flo überholt hat, war ich genau an der Stelle und der ist da vorbei, dass ich dachte,
Ja.
ja komm, also ich weiß keine Ahnung, wer du bist, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Renn.
Ja.
Renn. Aber viel werden wir von dir heute nicht mitbekommen. Und dann
Ja.
auf einmal kriege ich durch euch mit, dass der irgendwie führt. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass er gewonnen hat. Da war ich so, was? Also
Ja.
ich hab Patrick dann auch laufen sehen und wusste ich, okay, ich wusste ungefähr, was der Abstand nach vorne ist. Patrick macht es in Patrick-Manier und rollt es von hinten auf und gewinnt das Ding hier, weil es sah sehr, sehr, sehr solide aus beim Laufen. Aber also, das habe ich nicht kommen sehen, dass
Ja.
dieser kleine Typ, der da Flo überholt hat, auf einmal das Ding abschießt.
Ja,
Hat
echt
ein bisschen
heftig.
an Patrick 2016 in Woodlands erinnert. Da hat er es ja eigentlich genauso gemacht. Das war ja auch sein erster Ironman. Niemand wusste so richtig, was mit ihm anzufangen. Und dann kommt er da und läuft. Ich glaube, damals ist er auch schon irgendwie 2,40 gelaufen. Und 2,40 ist ja damals so wie jetzt wahrscheinlich 2,35. Und hat das halt so auch brutal gewonnen. Und du hast dich gedacht, so, oder ich war ja in dem Rennen selber drin. Aber man hat eigentlich schon so gehört, so krass weiß er eigentlich, wie lang 42 Kilometer sind. Und dann hat er das halt durchgezogen. Und jetzt hat er irgendwie 8 Jahre später seinen Meister in so einem kleinen Mexikaner gefunden. Ich meine, ich fand ja eher so, ich habe ja auch während des Rennens schon irgendwie probiert, Informationen zu bekommen, wie gut der eigentlich ist. Ich habe mir jetzt erst im Nachgang so ein bisschen was angeguckt. Ich meine, klar, ich bin jetzt nicht mehr so extrem da drin und schaue mir jetzt nicht jeden Sportler so genau an. Aber der hat ja in den letzten 1, 2 Jahren hat er schon auch 2, 3 ganz gute Ergebnisse gehabt. Also inklusive irgendwie letztes Jahr St. George ist er eine Minute schneller gelaufen als Sam Long, 73 St. George und ist da irgendwie Vierter, Fünfter geworden. Dann hat er irgendwie so ein 73 mal in Mexiko gewonnen und also eigentlich, der hatte schon so 2, 3 gute Ergebnisse und gerade so die Laufperformance, die war halt überall top. Was jetzt halt wirklich neu dazugekommen ist, ist halt dieses Radfahren, was irgendwie so, ja, irgendwie vom anderen Stern ist, weil, und ich meine, das zeigt es ja auch so ein bisschen hier mit vielleicht Clément Mignon von PTO zu Iron Man, der hat ja halt auch Oceanside gemacht und hat Oceanside auf dem Rad halt noch so richtig die Hucke voll bekommen. Und ist 45. geworden vor 2 Wochen. Und jetzt gewinnt er hier, was ist das jetzt? Ein Major in Pro Series. Also irgendwie ein Rennen ja wirklich mit einem krassen Line-up.
Ja, die Ergebnisse vorher waren stark, auch das Laufen war stark. Aber ich würde sagen, also jetzt ein Patrick eine Minute zu geben, bei einem für Patrick eigentlich guten Rennverlauf, bei für Patrick echt guten Bedingungen, ist schon nochmal auch ein Level. Auch beim Laufen hat er sich da nochmal gesteigert, aber ja, ganz klar auf dem Rad auf jeden Fall den größten Sprung gemacht, plus auf dem Rad. Ich meine, ich kenne ihn, ich habe den vorher ehrlich gesagt auch noch gar nicht wahrgenommen, auch wenn ich gesehen habe, dass er in St. George 22 gestartet ist und da ungefähr so schnell gelaufen ist wie ich, aber halt auf dem Rad da auch ziemlich kassiert hat. Aber ja, also jetzt da mit Patrick mitzulaufen, ist schon dann nochmal eine Nummer besser, würde ich sagen.
Mitzulaufen, der ist dem ja eine Minute weggefahren, ja, genau, und der hat dem ja auf, weiß ich, auf 2,5 Stunden Renndauer in der heiklen Phase hat er den 5 Minuten gegeben.
Ja, genau, also Patrick beim Laufen ja abzustellen, plus eben so wie er jetzt aussieht, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht, aber so wie er da aussah, ist jetzt die Texas-Radstrecke ja auch jetzt vorsichtig gesagt nicht für ihn gemacht. Also sieht es eher aus, als ob er halt guten Berg hochkommt, aber jetzt nicht 180 Kilometer mit krassem Wind, wie Simon ja meinte, da so der Drücker-Typ ist. Also ja, wirklich krass. Und mal gucken, was da noch kommt.
Was meint, wird das ein One-Hit-Wonder oder kommt er noch mit einem zweiten Song raus?
Ich habe jetzt gelesen, er will ja.
Kommt er nochmal in die Charts, ey. Ja, ich hatte eigentlich ein Interview im Ziel gemacht, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe keins gesehen von ihm. Ich habe da nur Patrick und den Mignon gesehen, aber ihn gar nicht.
Doch, er wurde interviewt, aber man hat es leider nicht gehört in dem Stream. Also es war stumm geschaltet, man hat nur die Kommentatoren gehört. Ich habe jetzt nur im Nachhinein halt ein Interview gelesen, wo er halt meinte, er will jetzt die Ironman Pro-Serie gewinnen. Also das ist sein Hauptziel jetzt für dieses Jahr. Und ich meine, 5.000 Punkte.
Habe ich auch gelesen, aber es war die Headline. Ich habe auch das Interview dann nicht mehr gelesen.
Ja, war halt auch nichts großes Erhellendes, aber ja, mal schauen. Aber, puh, glaube ich, also ob ein One-Hit-Wonder ist, ich glaube,
Es gab ja immer so Athleten. Es gab ja auch in Melbourne 2015 gab es noch so einen Kanadier. Der wurde danach auch extrem so gefeiert. Ich glaube, der war auch so ein Typ, weißt du, extrem hässlich gelaufen. Sein Spitzname war dann irgendwie Ugly irgendwas. Der ist auch total komisch gelaufen und der hat das Ding halt auch irgendwie mit so einer krassen Zeit damals im Laufen halt kaputt gemacht. Und dann wurde er so 2-3 Jahre so hochgejubelt, so nach dem Motto, ja, der ist ja hier der krasseste Läufer überhaupt, aber der hat halt nichts mehr auf der Ebene oder also mit der Klasse irgendwie hinbekommen. Und da hat er halt auch wirklich ein krasses Rennen gemacht. Ja. Ich meine, es gibt ja schon dann auch so Typen, ich meine, es fällt halt auf, sind dann meistens so Läufer, die halt dann wirklich wie auch immer so ein Rennen dann so zustande gekommen. Ich meine, klar, der ist proaktiv gewesen am Ende, aber wenn er halt vorher irgendwie 3 Stunden oder 4 Stunden von der Situation profitiert, dann kann natürlich auch alles mal zusammenkommen, dann hast du den perfekten Tag und dann kannst du dann halt auf sowas dann irgendwie krass drauf laufen. Also das heißt ja noch lange nicht, dass du irgendwie ein Triathlet bist, der irgendwie tagtäglich irgendwie abfeuern kann. Ich meine, oder halt auch so wie Patrick an so einem Tag wie jetzt, wo es jetzt auch nicht unbedingt alles alles für ihn gespielt hat, immer noch irgendwie so knapp an einen Sieg ranzukommen und halt einfach nur an jemanden zu scheitern, oder was heißt zu scheitern, an jemanden oder von jemandem geschlagen zu werden, der halt einfach den krassen Tag seines Lebens hat.
Mhm. Ja, ich glaube, er braucht halt immer eine gute Rennkonstellation. Also wenn da jetzt halt 3-4 Athleten wie so ein Robert Cullin sind, die es ja durchaus auf jeden Fall noch gibt, glaube ich, wird es halt auf dem Rad dann nochmal deutlich mehr abgehen und dann vielleicht ja die Lücke schon zu groß sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein paar so Dinger abschießen kann, wo jetzt vielleicht kein Magnus und Sam am Start sind und der Rückstand halt nicht allzu groß ist. Plus anscheinend ja auch wo die Bedingungen ziemlich ziemlich krass sind. Das scheint ihm jetzt ja auch nicht so viel auszumachen. Hat auch schon Cozumel da ja auch den 70.3 gewonnen und den Ironman gemacht. Gut, und wenn er aus Mexiko kommt, wahrscheinlich ist er auch Hitze ganz gut gewöhnt.
Ja, im Stream haben die gesagt, der kommt aus der Höhe.
Ah ja, okay.
Ich weiß aber nicht, ob das jetzt stimmt. Ich habe es jetzt nicht validiert. Aber ein Mexikaner, der kann natürlich Cozumel und ja, Campeche, obwohl ich weiß gar nicht, ob das ein Hitzerennen ist. Aber das hat er ja gewonnen dieses Jahr.
Habt ihr das Frauenrennen verfolgt?
Achso, ja. Warte nochmal, eine Sache noch zum Männerrennen. Hast du das, Simon, hast du, oder auch Nils, hast du das mit dem Motorrad mitbekommen? Dieser Motorradfahrer in Patricks Gruppe, in der großen Gruppe.
Was war da?
Das war auch gleichzeitig das Kameramotorrad. Ey, der ist so bescheuert gefahren. Also, der ist einfach zwischen den Athleten teilweise gefahren. Ich habe auch so ab und zu mal den Fernseher abgefilmt.
Du hast alles abgefilmt. So, du hast dir jede Verpflegung abgefilmt und Simon immer geschickt, wo welcher, an welchem wo Tisch irgendwie Eis ist. Und
da kommen wir vielleicht gleich noch dazu.
Aber dieser Motorradfahrer ist einfach teilweise echt zwischen den Athleten gefahren und hat dann, es waren zwar ganz geile Aufnahmen, so direkt hinter einem Athleten den zu filmen, aber wenn man halt weiß, dass der gerade mitten in der Gruppe fährt, war das echt ziemlich dumm. Aber also da gab es jetzt nicht vor Ort noch irgendwie Diskussionen oder sowas, Simon.
Ich habe nichts davon mitbekommen. Also allgemein, das war Thema Fairness, Drafty und so, war allgemein, hab ich nichts mitbekommen, dass es irgendwie Thema war. Ich weiß nicht, wie fair in der Gruppe gefahren wurde. Als die das eine Mal an mir vorbei sind, aber ist halt auch eine Momentaufnahme, keine Ahnung.
Aber Paul hat ja gesagt, es gab Penalties.
Oder habe ich auch das?
Hat Paul nicht vorhin in der Sprachnachricht gesagt, dass so beim Reinscheren.
Ja, stimmt, weil Leute wohl in Lücken gefahren sind, die keine Lücken waren und sowas. Aber es gab jetzt auch nirgends irgendwie, dass es irgendwie ein Thema war. Also,
okay.
Wenn es der Fall ist, dann ist es ja irgendwie dann immer irgendwie Thema.
Ja.
Was ich übrigens ein bisschen wild fand, war, ich habe keine Ahnung wieso, aber es gab ja so drei Fahrspuren. Und es wurde ja auf einer Fahrspur gefahren. Es war ja durchaus sehr eng. Also bei den Frauen war es halt viel brutaler, weil ich glaube, die Männer, die waren ganz gut abgetimt und geschützt quasi von dem Age-Group-Rennen. Aber die Frauen, die sind ja voll in dieses Age-Group-Rennen reingefahren. Und dann gab es die Situation, es waren quasi die beiden Fahrspuren rechts und links. Und in der Mitte war eine Spur, ich weiß gar nicht für was. Es war auf jeden Fall keine Centerline, die man nicht überfahren durfte. Weil die Frauen, die haben halt teilweise auf dieser Spur dazwischen angefangen, die ganzen Age-Grupper zu überholen. Und auch nicht jetzt nur so mal 2-3 Minuten, sondern teilweise mal gefühlt eine Stunde lang. Also in der zweiten Hälfte fast durchgängig. Also es gab diese Spur in der Mitte, wo man auch dann schon wieder, es hat so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob in Hamburg da so viel mehr Platz war. Ich meine, klar, diese Hütchen, die haben das so ein bisschen abgeschirmt, aber die Hütchen, die waren dann auch so ein bisschen, die haben halt in dem Moment auch nicht unbedingt die nötige Sicherheit gegeben, weil halt dann einfach drei Reihen nebeneinander gefahren sind und die Frauen zu dritt, viert da noch vorbeigefahren sind. Und auf der anderen Seite kann ja da durchaus mal auch irgendwas entgegenkommen. Gerade wenn halt auch wieder Motorräder und sowas unterwegs sind. Also, war schon.
Ich war nur in der ersten Runde auf der Strecke draußen. Ich habe dann einmal einen Spot verpasst und dann war ich halt zu weit hinten dran, um meinen Plan dann fortzusetzen und bin dann direkt in die Wechselzone gefahren. Deswegen habe ich es mit dem Age-Group-Feld nicht mitbekommen, wie es war. In der ersten Runde war es auf jeden Fall irgendwie so: es waren drei Spuren irgendwie abgestellt mit Hütchen. Die ganz rechte Spur war quasi wie Standstreifen und dann gab es halt irgendwie zwei Spuren. Die eine war Weg raus und die andere halt Weg zurück.
Ja, aber die sind dann am Ende, die mittlere Spur war frei. Also die sind halt außen gefahren und ich meine, jeder hat ja die Bilder auch gesehen, dass durchaus auch im hinteren Feld auch ganz gern mal nebeneinander, übereinander gefahren wurde. Und ich meine, die müssen dann natürlich auch überholt werden. Und es hat so den Anschein gemacht, als ob für so eine Fälle dann quasi die mittlere Spur gewesen ist. Aber andererseits ist es natürlich ja auch irgendwo wieder fahrlässig, wenn man dann halt auf einer Spur dann irgendwie das, weiß ich nicht, ob man es dann von beiden Seiten machen darf, aber es hat irgendwie ein bisschen chaotisch gewirkt und irgendwie, wenn man, ich meine, Hamburg ist jetzt kein Jahr her, wenn man das noch so im Hinterkopf hat, muss ich sagen, habe ich eigentlich gedacht, dass man auch probiert, sowas zu vermeiden. Aber
Aber im Großen und Ganzen war der Highway schon groß, ne? Also da war schon Platz.
Ja.
So ist es nicht. Und es ist nur schnurstracks geradeaus, alles irgendwie einsichtig. Ich habe da kaum Kurven. Also, Flo hat jetzt auch nichts gesagt, das wäre jetzt irgendwie ein Stress gewesen.
Ich glaube auch, ich glaube, es war ein Frauending hinten, weil
Okay.
die sind dann, ich weiß nicht, 5 Minuten später wahrscheinlich gestartet. Und die sind natürlich dann ja auch irgendwie bei Kilometer 120 eine halbe Stunde hinter den Männern oder wie viel auch immer, wahrscheinlich so eine halbe Stunde. Und da kommt dann halt dann das Feld wahrscheinlich anders, das Age-Group-Feld halt anders irgendwie da rein.
Ja, man hat einmal so eine Szene von Finella gesehen, wo die ziemlich rumgeschrien hat und halt auch teilweise aus der Aero-Position raus musste, halt wegen Age-Groupern, die sie überholen musste, weil die Age-Grouper wiederum auch schon in Dreierreihen fahren mussten, um sich gegenseitig zu überholen. Also ja, das sah schon ein bisschen, also echt nicht ganz so safe aus. Aber ja, aber gut, damit können wir auch mal zum Frauenrennen kommen.
Aber ist
Und
ja nichts
da
passiert,
auch,
ne?
ja. Und da gab es ja auch Penalties und ja auch hat sie auch die Siegerin erwischt
Ja, was war, also
mit Cat
irgendwie, also
Matthews.
ich habe am Stream nur nebenbei, das sind die einzigen Sachen, die ich mitbekommen habe, mal irgendwie nur mitbekommen, dass es irgendwie Penalties gab. Es gab, irgendwer hatte ein ganz großes Mechanical mit Hinterrad tauschen oder sowas. Und dann, weil habe ich jetzt nur noch die Ergebnisliste, die folgendermaßen aussieht: Cat Matthews vor Penny Slater und Lotte Wilms bilden das Podium. Und dann geht es weiter mit Hannah Barry, Alice Alberts, Fenella Langridge, Maya Stage-Nielsen, Kylie Simpson, Danielle Lewis und Leslie Smith. Das sind die Top 10. Und was
Ja,
ist da alles
erwähnenswert an der
passiert?
Stelle vielleicht noch Jana Uderstadt auf Platz 12, auch aus
Jana
Darmstadt.
Uderstadt auf Platz 12. Die habe ich auf der Strecke auch gesehen,
Genau,
einige Male.
genau.
Schön, wie du dich um Darmstadt kümmerst.
Ja, das,
Ja.
danke. Danke, Mika. Großes Herz für alle.
Ja. Ja, also Zeitstrafen hatten Cat, die wahrscheinlich, so richtig sicher war sie sich wohl nicht, weswegen, aber halt wahrscheinlich Drafting. Und das mit dem und oh, wer was noch? War es die Maya
Ja,
Stage
irgendwas
Nielsen?
mal mit
Ich
Maya
meine
auch.
schon, ja, ich glaube,
Aber
die hatte auch
was?
eine Penalty. Doch,
Okay.
Maya hatte auch eine Penalty und das mit dem Hinterrad war, glaube ich, von Lauren Brandon, die das Hinterrad wechseln musste. Hat man jetzt aber, glaube ich, im Stream auch nicht gesehen direkt. Aber ja, da ging es also dementsprechend hat sich dann das auf dem Rad da ziemlich viel durcheinander gewürfelt. Cat hat erst relativ spät hat sie die Zeitstrafe abgesessen, aber ist dann echt cool geblieben, muss ich sagen. Und dann hat das dann nach und nach quasi wieder zugefahren und war am Ende wieder mit in der Gruppe, wo sie quasi auch vorher ungefähr war, bevor sie ins Penalty-Zelt reingefahren ist. Und hatte dann zwar nicht die schnellste Radzeit, aber ist ungefähr genauso schnell gefahren wie so eine Hannah Barry, Lotte Wilms, Alice Alberts, auch wie Fenella, inklusive der 5 Minuten. Also im Prinzip war sie 5 Minuten schneller als die, aber durch die Zeitstrafe war sie dann halt genauso schnell auf dem Rad wie die. Und ja, hat es dann letztendlich beim Laufen gemacht. Aber was ich echt halt bei den Frauen cool fand und ja auch echt eine gute Entwicklung ist, dass man merkt, so wie es da auch langsam, aber sicher halt echt immer dichter wird. Also so Platz 1 bis 3 waren, glaube ich, jetzt, weiß nicht, 2,5 Minuten, 4,5 Minuten oder sowas. Also jeweils 2 Minuten zwischen Platz 1 und 2 und zwischen Platz 2 und 3. Also es war für Cat, die muss, glaube ich, richtig beißen, vor allem mit der Vorbereitung mit der Wade und so. Also im Stream.
24 Tage nicht gelaufen vorher.
Ja, und Marc hatte mir geschrieben, also ihr Mann, mit dem hatte ich vor 2 Wochen oder so mal so ein bisschen geschrieben, er meinte irgendwas von 80 Ki Laufkilometer in den letzten 8 Wochen, jetzt halt vor Texas wird sie haben. Ja, und dann jetzt
Alles
Marathon
Kopfsache.
darauf ist auf jeden Fall stark.
Ja, bei den
Starkes
Frauen war
Ding.
halt krass. Es gab wirklich viele Bewegungen im Feld. Also ich meine, Fenella hat ja relativ lang dann das Rennen auch angeführt. Dann kam ja erst so die Lotte Wilms von hinten und dann nochmal Cat Matthews dann von hinten und dann die Penny Slater. Also war fast sogar mehr Bewegung drin. Und was ich auch wirklich cool fand, Ich würde mal behaupten, wir sprechen ungefähr von 50-50, was Kamerazeiten angeht. Also man hat wirklich sowohl das Männerrennen als auch das Frauenrennen von der Zeit oder zumindest von der gefühlten Zeit relativ identisch verfolgt. Ich meine, klar, dann, wenn die Männer dann ins Ziel kommt, ist dann halt, ist natürlich auch eine spannende Phase, gerade bei den Frauen, aber das ist ja dann irgendwo dann gerade das Spannendere. Dafür haben ja die Frauen dann auch ja ihren Zieleinlauf. Aber so im Großen und Ganzen kann man eigentlich fast sagen, dass es jetzt gefühlt eins der ersten Rennen gewesen ist, wo das sehr ausgeglichen gewesen ist.
Ja, fand ich auch. Also war, ja, also gerade das, gut, bei Männern war halt dann so die Sache, okay, schafft es der Hernandez das durchzustehen, aber bei den Frauen war es halt echt schon eigentlich nochmal spannender, fand ich, und war auf jeden Fall cool anzusehen, so.
Ja, das ist immer krass, wie wenig man, wenn man vor Ort ist, von dem Rennen an sich, von allem. Also ihr wisst so viel mehr über das Rennen als ich, obwohl ich da war. Klar sehe ich das alles irgendwie, aber man kriegt halt einfach nichts mit, wenn man sich auf eine Sache irgendwie konzentriert und die halt dann nichts mit dem Rennausgang zu tun hat, dann kriegt man wirklich bis auf am Rad, wenn man viel im Auto, da sitzt man halt viel im Auto und fährt von Punkt zu Punkt, und da kann man irgendwie, hat man Stream nebenbei laufen. Aber ansonsten kriegt man halt da nichts mit. Beim Laufen, bis auf der Laufstrecke bin ich halt mit dem Rad unterwegs und fahre irgendwie von A nach B und wieder von B nach A und whatever. Und dann kriegt man einfach gar nichts mit. Das ist brutal.
Aber weißt du, was auch schade ist? Also du kriegst zwar alles mit und siehst dir das ganze Rennen, aber du machst den Fernseher aus und das Leben geht weiter. Und wenn du halt irgendwie vor Ort bist, also du bist emotional auf einer komplett anderen Ebene dabei. Du kriegst zwar nichts mit und so. Also ich meine, klar, dann irgendwie, so ist halt irgendwie Sport. Vielleicht sind deswegen die guten Zeiten ja auch besonders gut, dass es dadurch auch irgendwie schlechtere Zeiten gibt und dann tut es natürlich auch weh. Aber ich finde so dieses Verfolgen, das ist halt einfach eine komplett andere Ebene. Und so sieht man das schon. Also ich finde auch, wenn es jetzt wirklich nicht unbedingt ein Athlet ist, mit dem man viel zu tun hat, man guckt das eher, also ich gucke das so eher so als interessierter Zuschauer, wie sich das alles so entwickelt, aber ich bin da jetzt nicht so extrem emotional dann so drin, sondern ich gucke mir halt einfach gerne Sport an. Und da werde ich so ganz, ganz selten mal so richtig emotional gecatcht. Aber wenn du so vor Ort bist und von mir aus noch einen Athleten betreust oder einfach, weiß ich nicht, du fährst nach Rot und guckst dir einfach das Rennen an, ist es einfach mal das tausendmal geilere Happening. Also finde ich selber. Ich meine.
Natürlich ist man da emotional viel mehr dabei. Gar keine Frage. Ich meinte halt einfach, das war jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern man kriegt halt einfach nichts vom Rennen mit.
Ja,
Also,
ja.
ich hätte euch jetzt nicht erzählen können, was da gestern alles abging, so wie Mika. Keine
Mika hat ja auch alles mit dem Handy abgefilmt und geguckt.
Ich habe es mir heute
Ist
Abend
gerade
alles
Runde
nochmal
3, ja, du musst ja auch. Ich weiß nicht, hast du jetzt schon dein Höhenzelt? Ist es schon da?
Nee,
Ich meine, da muss man ja irgendwas
Fl
machen den ganzen Tag. Ne?
Flüge nach Nepal sind gebucht, direkt.
Okay,
Sehr
alles klar.
gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr
Also wenn du noch hier so einen Sherpa und ich weiß nicht, was haben die da immer, so Ochsen, die dein Zeug da rumtragen.
gut.
Ja, ey, Jungs, aber auf jeden Fall, ey, danke für euren Support. Es war gestern immer wieder hilfreich. Vor allem diese Eisthematik hat uns schon erstmal ein bisschen geholfen.
Ja, ich liebe, also wenn du so im Fernseher die Helfer analysierst, wer mehr hilft und wer weniger.
Ja, aber
Aber ich bin
ich
da.
finde, da macht es auch viel mehr Boxen und Rennen zu verfolgen, wenn man doch zumindest so ein bisschen,
Ja.
also wenn man jetzt nicht so ganz emotionslos vorm Fernseher sitzt und das so verfolgt, sondern so mit anderen Leuten noch so schreibt und so, dann
Ich finde.
ist selbst ein Ironman, kann dann doch auch relativ spannend zu verfolgen so sein und halt auf so Kleinigkeiten auch zu achten. Also hat Bock gemacht mal wieder.
Ja, ich finde
Vor allem,
auch,
es
das
waren
ist
ja auch
die
geile
geilste.
Zeiten zum Verfolgen.
Ja,
Also.
es ist die geilste Kombi, so zwei an unterschiedlichen Stellen von der Strecke zu haben, mit denen man von zu Hause aus kommunizieren kann. Und dann am besten noch irgendwelche Videos, wo kommt von irgendwelchen Sachen. So irgendwie so eine andere Perspektive.
Ja.
So. Einer muss halt an der Kommandozentrale sitzen, ne?
Ja.
Ich werde auf euch wieder zurückkommen, wenn das mal wieder nötig ist. Mit euch kann man arbeiten.
Wie war das gestern, wenn du sagst, so Team Flo? Wer ist da? Also mit wem hast du da Kontakt?
Mit, also ich bin halt vor Ort und ich habe da am Renntag dann Kontakt mit Flo's Trainer und Flo's Freundin. Also wir haben quasi wir haben eine
Okay.
WhatsApp-Gruppe, die an jedem Renntag wieder reaktiviert wird. Und quasi immer am Abend vom Rennen benenne ich die WhatsApp-Gruppe in den Rennort um. Und ja, da versorgt mich dann Utz, Flo's Trainer, mit den wichtigsten Splits, wenn ich gerade nicht selbst gucke. Oder ich lasse dann, keine Ahnung, wo es gestern dann mal schon noch nicht schlecht ausgesehen hat, lasse ich mir dann irgendwie geben, okay, wer hat gerade noch einen Slot, wer hat keinen Slot, sind wir noch auf Slotplatz, einfach
Ja.
so, dass ich die wichtigsten Infos irgendwie immer so ein bisschen parat habe, wer läuft gerade wie schnell, was ist irgendwie, welche Infos sind wichtig, oder wenn Flo mir mal was zuruft, dass er dessen das wissen möchte, dann kann ich das da erfragen, wenn ich nicht Zeit habe, das selber irgendwie nachzugucken. Oder Flo hatte gestern ein großes Problem mit seinem Magen beim Laufen direkt von Anfang an. Da hat er mir auch mal zugerufen, dass dessen das Problem ist und was er machen soll. Ich soll Utz fragen. Und dann kann man da auch mal irgendwie kurz Rücksprache halten, was jetzt das beste Vorgehen ist. Und ja, das sind dann so gerade meine Ansprechpartner.
Ja, das ist halt krass vor Ort, wenn man halt mit dem Rad noch von A nach B immer muss. Und dann verliert man ja wirklich immer brutalst viel Zeit. Und dann kann man ja nicht noch anfangen, irgendwie am Ticker irgendwas zu machen. Da braucht man schon immer jemanden.
Das ist der Punkt. Also am Rad ist halt nichts mit Stream und Ticker. Also Ticker kann man schon mal nebenbei dann irgendwie, habe ich dann schon nebenbei immer wieder so da. Aber dann in der Hektik den Überblick zu behalten, okay, wer ist gerade wo, wie, wer hat jetzt gerade einen Slot, wer läuft wie schnell, wer, also was, einfach, du hast einfach keinen Überblick. Und falsche Infos müsst ihr auch nicht angeben. Und dann ist es da schon irgendwie wichtig, jemanden zu haben, der quasi in aller Ruhe vorm Laptop sitzt und sich alles angucken kann, der dich dann auch wirklich mit Infos versorgt, die vertrauenswürdig sind.
Aber
Und
wie machst du das eigentlich? Du hast ja ein Video geschickt, wo deine Kamera die ganze Zeit klickt.
stimmt.
Du hast Flo angefeuert und du hast mit deinem Handy irgendwas gemacht, weil das hast du uns ja geschickt. Wie
Also
funktioniert denn sowas? Hast du wie
ich.
so eine GoPro auf dem Helm
Nee, ich hab
oder
ihn,
hier so dein
also auf
Handy
der.
in so einem vorne an der
Also auf
Mütze?
der Ra also auf der Radstrecke, da war ich selber ein bisschen stolz auf mich, wie ich das alles hinbekommen habe, weil, also ich will ja Splits angeben, ich will Fotos machen und im besten Fall kriege ich dann irgendwie auch noch ein Video, dass wir ein Video auch noch haben.
Also du
So,
brauchst Gadgets.
ich brauch Gadgets. Also auf der Radstrecke war so: Ich hatte mir am Vortag aus der Papiertonne vom Nachbarn hier noch große Pappkartons geholt. Hatte Pappkartons und ein Edding dabei. Da habe ich die Splits draufgeschrieben. Mit Abstand nach vorne, Abstand nach hinten. Und es war aber so windig, das heißt, ich konnte den nicht einfach hinstellen, den Pappkarton. Das heißt, ich musste den Pappkarton halten. Ich hatte das so gebaut, dass ich das irgendwie halten kann. Mit einer Hand habe ich den Pappkarton gehalten, wo die Splits drauf standen. In der anderen Hand hatte ich die Kamera. Und auf der Kamera ist mein Handy drauf montiert quasi. Es gibt so einen Adapter, da kannst du auf den Blitzschuh oben so ein Ding drauf schicken. Und dann kannst du dann dein Handy rein. Dann hält dein Handy da. Und das heißt, das Video ist mit dem Handy. Mit der Kamera mache ich Fotos und ich halte das Schild mit den Splits quasi. Und
Also, das ist
dann.
so ein Schild, wie so in Amerika so Werbung, so menschliche Werbung rumlaufen. Weißt du, wo so hinten Werbung hast und du in dieser Werbebande drin hockst.
Nein, das ist halt so ein, keine Ahnung, so ein auf einen Meter Pappkarton. Ich knie halt dann da so auf der Straße quasi, möglichst nah an der Spur, wo die halt kommen, aber so, dass es halt sicher ist und irgendwie okay ist, dass ich da bin. Und dann hat halt Flo die Aufgabe, mich zu erkennen, weil ich kann nicht auch noch schreien und weil dann kriege ich gar nichts mehr gebacken, wenn ich auch noch schrei und Splits und Fotos, also das kriegt, also das Schreien fällt dann aus in dem Fall. Das heißt, Flo hat die Aufgabe, mich dann irgendwie zu erkennen und dann die Splits abzulesen. Aber es hat wohl gut funktioniert. Also er hat alles lesen können. Er wusste, wo
Ja,
ich bin.
du
Aber.
Simon, wenn man einen Menschen gut erkennen kann, dann bist es wirklich du. Das ist so brutal. Ich habe dir das noch geschickt hier oben, das Video. Schwimmen, also Schwimmen-Finish ist es ja in diesen Kanal reingegangen.
Boah, das war geil.
Du hattest schwarze Sachen an. Ich habe dich sofort erkannt, wie du an diesen Menschenmengen vorbei. Dann hast du so also zwei, dreimal musstest du anhalten, weil jemand vor dir nicht schnell genug war. Da hast du dich so vorbeigewurschtelt, hast wieder Bilder gemacht, hast die gleichen Leute wieder überholt und ist so auf 200 Meter und du hast wirklich oben einen Drohnenshot gesehen. Und ich meine, da waren 200 Leute. Ich sehe dich sofort. Du bist der Erste, den ich sehe.
Also.
Das und du hattest schwarze Sachen an. Also du hattest ja nicht irgendwie regenbogenfarbene Sachen an.
Ja, also wenn ich dem Tag gestern eine positive Sache abgewinnen kann, dann ist es das Ende vom Schwimmen. Das ist das einzig richtig Coole an dem ganzen Rennen hier. Das ist richtig geil. Das geht in so einen Kanal rein, durch so einen Park quasi, und da kann man nebenher laufen. Und da läuft dann die ganze Meute neben den Profis her. Das ist richtig, richtig cool. Und das ist richtig nah, also du bist da irgendwie 3 Meter von denen weg. Kannst auch reinrufen und so, und das ist richtig cool. Der Rest ist Mist.
Guck mal, als ich da gestartet bin, haben sie die Strecke rausgenommen, weil da irgendwas gewesen ist. Da war ja vorher ein Unwetter und wir sind quasi schon da irgendwie da beim Schwimmstart wieder rausgegangen. Also ich bin das nie geschwommen. Also ich hatte nur das Scheißrennen gehabt.
Nee, also man muss wirklich, also das ganze Rennen an sich, nee.
Also, ja. Obwohl, ich glaube, die Laufstrecke, die kann schon was haben. Also die ist nein, ja irgendwie ist, abwechslungsreich.
Nein. Ja, die ist abwechslungsreich, aber da ist nichts los. Wirklich gar nichts. Wirklich,
das sah auch einfach nach einer komischen Stadt schon aus.
Es gibt einen, ja, das sowieso. Es gibt einen Teil, da ist so ein bisschen was los, so wie so ein Stimmungsnest irgendwie. Da sind dann so ein paar Leute, aber auch überschaubar viel irgendwie. Und der Rest ist wirklich komplett tote Hose. Du läufst durch so ein Wohngebiet. Das Einzige, was da ist, sind mit Gaffer-Tape Pfeile am Boden. That's it, da ist nichts. Das ist einfach gar nichts. Das ist einfach, also ich fand's einfach nicht cool. Also ja, wir hatten einen rabenschwarzen Tag dann gestern und das macht das alles, dann hat man noch ein schlechteres Empfinden für sowas. Aber ich will das ja auch nicht so bashen gegen das Rennen, aber ich fand's einfach nicht cool hier.
Aber ist es nicht bei fast allen Ironman-Rennen so?
Ja, aber.
Also, oder überhaupt Langdistanzrennen? Also, ich meine, klar, es gibt immer so Stimmungsnester oder so.
Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Es war einfach irgendwie nicht viel los so. Ich fand es einfach. Ich weiß nicht. Ich fand es einfach.
Ja.
Ich fand es einfach nicht cool.
Ja, eigentlich hat das Rennen ja einen ganz guten Ruf. Also ich bin ja auch groß enttäuscht nach Hause und habe auch geschworen, ich gehe da nie wieder hin, aber ich bin an den Bedingungen gescheitert und habe auch gesagt, das mache ich nie wieder. Aber an sich fand ich so, ja, ich meine, also da unten am Wasser und so lang zu laufen, das irgendwie so, ich glaube, von dem Feeling, wie sich das anfühlt, wenn man da gut ist, glaube ich, das ist schon ganz cool. Und dann dahinter da, wo dieses Wassermonster da im Wasser ist, weißt du, was ich meine? Da ist da irgendwie so ein Monster, so eine Statue so drin. Aber ja. Ich meine, klar, ist natürlich irgendwie so eine künstliche Stadt, die man da so hingebaut hat, ne? Und es sieht halt auch alles irgendwie künstlich aus.
Also was man positiv vielleicht hervorheben kann, sind die Volunteers. Da merkt man einfach, Sport hat einfach hier einen Stellenwert. Die sind voll am Start, die eskalieren, die feuern an, die haben den Spirit. Da muss man wirklich sagen, die haben den Spirit. Und wo ich dann da die Boys mit der Kühltruhe entdeckt habe, die ihr mir vorher geschickt habt, da bin ich ja vorgeradelt an die Verpflegungsstelle, um diese Kühlbox zu suchen. Wo steht sie? Da habe ich mich da auch hingestellt und habe schon gesagt, ey, Jungs, haltet mal die Kühltruhe bereit, kommen gleich Leute, die das vielleicht brauchen. Dann waren die waren angezündet. Die haben die aufgemacht, auf die Straße gestellt, haben sich bemerkt, also es war wirklich Sinn. Da merkt man, dass die Leute Bock auf Sport haben. Und das merkt man allgemein in den 3 Wochen, wo wir jetzt hier waren. Die Leute haben hier krass Bock auf Sport. Das ist einfach, ey, wie oft ich im Walmart irgendwie angesprochen wurde, bestimmt 3 oder 4 Mal, ob ich ein Basketballspieler bin und dass das ja mega geil wäre und ich bin so groß und die sind so supportive und die sind einfach, die feiern alles mit Sport einfach krass ab. Da merkt man mal, dass es einfach einen Stellenwert hat hier.
Das merke ich auch jedes Mal in den USA. Das ist auch im Schwimmbad krass. Und so. Das ist echt, da wirst du als Professional Athlete halt wirklich, das ist halt was Besonderes und nicht, wieso studierst du nicht noch?
Ja, so, ey. wir haben, einmal waren wir woanders schwimmen, in Houston waren wir schwimmen, weil wir da Erdinger geholt haben. Und dann ist Flo da geschwommen. Wir sind ganz mal rein, haben Eintritt bezahlt, Flo ist geschwommen. Und dann haben die, man muss sich ja halt immer so in Listen eintragen in Amerika, wenn man da zum Schwimmen geht meistens. Und dann hat Flo seinen Namen draufgeschrieben, bla bla, ist dann geschwommen. Dann haben die schon entdeckt, so, boah, okay, der schwimmt krass gut. Okay, wer ist das? Und dann, boah, der schwimmt irre gut. Dann haben mich die Leute angesprochen, dass der so krass gut schwimmt und bla bla. Und dann kamen sie 10 Minuten später wieder, haben sie ihn gegoogelt. Haben sie Flo gegoogelt quasi. Und dann, okay, dann waren sie so, boah, das ist voll eine, was eine Ehre, dass hier ein Profisportler trainiert. Und ey, die fahren da einfach krass drauf ab. Und da ist es was wert hier, Profisportler zu sein. So wenig wert es in Deutschland ist, so viel wert es ist hier.
Ja.
Das ist geil. Und das hat man bei den Volunteers einfach auch gemerkt. Die auch so, die Leute beim Wechselzoneneingang oder sowas, wir kamen um kurz vor 5 an der Wechselzone an und ich musste dringendst auf Toilette. Und habe ich ihn gefragt, wo ich irgendwie hin kann. Und hatte gleich irgendwie 4 Möglichkeiten parat und hat gleich gesagt, ja, enjoy your day und alles Mögliche. Und die sind einfach angezündet für so ein Thema. Und das ist cool.
Ja.
Und feuern jeden nonstop an und das macht schon Bock. Um der ganzen Sache auch noch was Positives abzugewinnen.
Ja, ja, geil. Ich freue mich auch schon, wenn ich bald dann wieder drüben bin. dann hoffentlich auf einer cooleren Strecke und
so. Haben wir irgendwas verpasst? Also Pro Try News hat noch nichts gepostet.
Ach so, nee, aber also das Rüberfliege habe ich aber, hatte ich doch letzte Woche, glaube ich, schon
gesagt. Ach so, stimmt. Ja, du hast recht.
So, da, nee, Pro Try News, da muss man dann, weiß nicht, übernächste Woche oder so aufs Handy gucken. Auch da so, vor allem ich fliege da auch in eine coolere Ecke als die Woodlands.
Wo fliegst du?
Ist noch nicht 100, also ich fliege nach Las Vegas und dann entweder Flagstaff oder Cedar City wahrscheinlich.
Also höher auf jeden Fall.
Ja, genau.
Wie kommst du aus Cedar City? Ja. Waren da nicht Fred und Nico und so? Und Ruben?
Nee, die waren
Max, in Park Max City. Sperl, Max Sperl und Magnus Männer sind da gerade.
Genau, die sind da gerade. Und es ist halt von, also ist in der Nähe von St. George, einfach halt fährt man da noch ein bisschen weiter Richtung Salt Lake City da hoch. Dementsprechend in Utah, da fand ich es jedes Mal echt richtig, richtig cool. Und ja, sind ja eher so organisatorische Sachen halt wegen Unterkunft. Das ist echt gar nicht so einfach, da was zu finden. Gerade in Flagstaff. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich da halt was finde. Aber ja, fliegen auf jeden Fall erstmal nach Vegas und dann schauen, wo es von da aus dann weitergeht.
Dann erstmal
eine
Woche Bellagio und dann mal gucken.
Ja, und dann doppelt oder gar nichts und dann schauen wir mal.
Dann entweder heim oder wir bleiben.
Genau. Ja. Haben wir was gemacht? Müssen wir uns eigentlich noch festlegen? Also eine Sache müssen wir gleich noch machen, Simon, weil wir schieben das seit mehreren Wochen vor uns her.
Ja, nein. Ja, ja.
Aber ich würde sagen, legen wir uns heute schon fest, wer die Pro Series gewinnt oder lassen wir das noch, geben wir dem noch ein paar Wochen.
Nee, also kann man es festlegen.
Also ich glaube auch, es wird keine Bewegung mehr geben.
Glaube ich auch nicht.
Das Ding gewinnt Deutschland.
Das Ding gewinnt Deutschland und Patrick Lange führt das Ding jetzt gerade an und in der Konstanz, in der er in der Vergangenheit Langdistanzen abgerufen hat, wieso soll das dieses Jahr nicht auch funktionieren? Also der, wenn einfach konstant sein Ding macht mit dem schnellen Laufen hinten am Rad irgendwie, da was findet, was sich irgendwie passend für ihn, für die Radperformance irgendwie passt, dass er mit nicht allzu viel Rückstand eben vom Rad kommt, sehe ich da keinerlei Bewegung mehr. Also das ist ja schon auch echt sehr beeindruckend, wie in welcher Konstanz Patrick Langdistanzen abruft, auf welchem Niveau. Das ist brutal, also wirklich krass. Und ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass das dieses Jahr nicht auch so wird.
Gibt es bei den Frauen noch eine Bewegung?
Das ist die spannendere Frage, finde ich. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, es bleibt jetzt so.
Es macht ja auch kein anderer außer Cat Matthews diese 3 Langdistanzen, die man ja höchstwahrscheinlich braucht.
Na, also Föhn tut ja gerade nicht Cat.
Sondern?
Föhn tut Fenella.
Ja, okay, aber ich meine,
Ja,
meinst
aber
du?
ja, ganz ehrlich mit Cat.
Also Cat hat
Das,
vor
also ich bin
PTO
halt,
und die Serie zu
ja,
machen
genau.
und ist jetzt mit der
Ja, und hat
verletzten
jetzt
Wade
eine Wade.
gestartet. Mal abwarten.
Ja. Und genau das meine ich halt. Also da würde es mich nicht wundern, wenn das halt irgendwann dann nicht mehr gut geht. Ja, von daher kann ich mir vorstellen, dass es so eine Finella halt durchziehen kann, die sich ja halt rein darauf fokussiert. Gut, hat jetzt gestern dann nicht mehr so ein starkes Laufen, aber
Wo ist sie gestern reingekommen am Ende?
Sechste oder siebte?
sechste meine ich. Ich glaube, die ist
Sechste.
drei
Aber sie
aus
hatte,
dem
war ja
Rennen
schon
schon.
auch
Sie
irgendwie
hatte beim
15
Laufen
Minuten
wohl
oder sowas, oder?
riesengroßen Atemprobleme und kam irgendwie kaum vorwärts. Da
Ja,
war,
die ist
also
3,20,
da
glaube ich,
war auf
gelaufen.
jeden Fall was, und ist 3,21
Und
gelaufen.
Oceanside war sie.
Moment, Moment,
Oceanside.
Moment, gib mir eine Minute, füllt mal 2 Minuten.
War sie die, die dann irgendwie noch aufs Podest gekommen ist und dann wieder runter? Wer war denn das?
Puh.
Es ist doch hier, Emma Pellen war doch auf dem Podest. Emma Pellen und Paula Findlay. Und wer war, eine war
Genau.
doch Vierte, die zwischendurch dann mal Dritte war. Und dann ist doch der Protest von Emma Pellen durchgekommen. Und dann war sie wieder Vierte. Wer war denn das?
Finella war auch Sechste in Oceanside.
Sechste.
Auch sechste.
Ja,
Ja, und
das
war
reicht aber,
auch
das reicht von den
Vorbeimarschstabil.
Platzierungen nicht.
Na,
Ich
also
glaube.
wie, aber ich
Obwohl, haben
meine.
wir diesen Minuten und diesen Sekunden, die man abgezogen
Ja.
bekommen? Ha, stimmt schon wieder.
Ja,
Aber
und
15
also
Minuten
bei
ist schon
Cat,
viel.
also das Cat, die Stärkathletin ist, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß halt, also ich hoffe es, dass sie es durchbringen kann halt. Aber also es ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge, ganz klar. Ich meine, es ist halt Profisport und kein Gesundheitssport. Aber trotzdem, ich meine, sie muss jetzt noch 5 PTO-Rennen machen, plus 2 Langdistanzen. Plus
Ja, aber eine macht sie auf jeden
zwei
Fall.
Mitteldistanzen. Ja, klar, aber trotzdem halt. Also es ist ein straffes Programm. Vor allem, ich meine, der Wade, der geht's jetzt heute nicht besser nach dem Rennen. Und jetzt auch die nächsten Wochen im Training wahrscheinlich. Der wird jetzt nicht die Monsterumfänge abreißen können. Ja, von daher,
Aber
wie gesagt, ja.
guck mal, die hat 16 Minuten Rückstand. 16 Minuten pro Sekunde einen Punkt sind ja
1000
zusammengefasst
Punkte ungefähr.
1000
Also,
Punkte. 5000
Renner hat
gibt es für den
jetzt
Sieg,
4000
also ist
bekommen.
es 4000, 74,3, Dings gibt es 3000 oder sowas, oder? Jetzt hier so ein
2,5.
2,5.
2,5, ja.
Wenn die jetzt Hawaii noch einigermaßen macht, Hawaii gibt es ja, glaube ich, sogar noch ein paar Punkte mehr wahrscheinlich, oder?
Nizza, ja. Da gibt es
Oder
6000.
Nizza, ja, gibt es 6000. Guck mal, wenn sie da noch einigermaßen gut dabei ist und nochmal irgendwie 1000 auf den nächsten Unterschied macht, vielleicht muss sie ja dann ja gar keine drei Ironmans machen. Weil sie hat ja schon.
Ja, also ist halt einfach
Okay, wir müssen ja.
mein Tipp, sagen wir was
Okay.
anderes da.
So ein
Also ich
Blödsinn, so ein
mal
Blödsinn habe
schauen.
ich schon lange nicht mehr gehört, Mika. Hör mir
Also
auf, du.
ich bin da auch eher bei Mika. Also.
Ich leg hier gleich auf.
Ja, dann leg doch auf.
Nee, Simon, das können wir nicht noch einmal bringen.
Was?
Ja, ich glaube, die letzten 3 Folgen habe ich dich jedes Mal nach angerufen. Hey Mensch, wir wollten doch noch etwas machen. Und wenn nicht, wir das heute uns so verabschieden, dann rufe ich dich irgendwann nicht mehr an.
So, dann machen wir das jetzt. Nilsi.
Dann machen wir es genau. Wir
Wir machen es
haben eine
kurz und knapp.
Operation vor uns.
Direkt. Wir haben eine Operation vor uns und wir suchen Horsepower. Wir brauchen Radfahrbeine für das
Nee,
Red
wir brauchen,
Race
ich weiß gar nicht, wir brauchen eigentlich nur
120.
jemanden, der Bock hat.
Ja.
Also die Power, die kommt von alleine. Aber ist keine Teilnahmevoraussetzung.
Also, wir brauchen für das Red Race 120 Wochenende vom 14. bis 16. Juni. Ich weiß gar nicht, wann. An 2 Tagen ist Radfahren und ich
Samstag,
glaube, an
Sonntag.
Samstag, Sonntag ist Radfahren. Einmal Bergzeit fahren und einmal 120 Kilometer am Horn ziehen. Brauchen wir noch Verstärkung? Nilsi und ich fahren und wir brauchen noch ein drittes Teammitglied. Und das soll jemand von den Leuten sein, die da jetzt gerade zuhören. Und ich würde sagen, wir machen da gar keine. Wir machen das ganz unkompliziert. Unter allen Leuten, die unseren Instagram-Post liken und uns natürlich auch folgen müssen. Die Folge kommt raus und dann poste ich direkt den Post zu dem Thema. Und den Post müsst ihr liken, kommentieren und uns folgen natürlich. Und daraus...
Mika sucht sich einen raus. Mika ist neutral. Sucht sich
Mika jemanden aus. So ist es. Genau. Okay. Ja. Also, Teilnahmebedingungen, Red Race 120 fürs Team Buddy Talk mit uns mitzufahren. Startplatz geht natürlich auf unsere Kappe. Ihr müsst irgendwie nur ins Allgäu kommen und da
euch und dann dürft ihr mit Simon und mir die Rampe runterfahren, bevor es den Berg hochgeht.
Also, ja. So ist es. Das heißt, wir würden uns richtig freuen, ja, wenn wir da eine richtig coole Socke finden, die damit Bock hat, ein geiles Wochenende mit uns zu verbringen. Wie gesagt, Startplatz geht auf den Nacken von uns, gemeinsam mit dem 808 Project und Red Race verbringen wir dann ein richtig geiles Wochenende im Allgäu.
Ja, ich habe auch schon Lust.
Buddytalk.podcast auf Instagram. Und jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack. Jetzt haben wir es endlich, geschafft. Seit Wochen wollen wir das machen.
Ja, weißt du was, Simon? Weil die Hörer, die noch nicht angemeldet sind, die haben nicht ein Problem. Wenn sie nicht mitmachen, haben sie gar keine Chance mehr damit zu machen, weil es ist ja schon ausgebucht. Also richtig. Letzte Chance. Einen Platz so haben wir. Mika entscheidet, also quasi beim Kommentieren vielleicht irgendwas drunter schreiben, was Mika besonders cool findet. Mika mag Essen, Mika mag Beauty-Tipps und Tipps zur guten Regeneration. Nur so ein kleiner Tipp von mir.
Ich habe hier nichts mehr beizutragen. Ich hatte allgemein nicht viel beizutragen heute. I'm so sorry dafür. Aber
Zeit, dass du da rauskommst, wieder hierher.
Genau, das schöne Deutschland. Hier ist richtig schön, hier ist richtig cool.
Aber es ist einfach krass, wie an so Tagen wie gestern, man sieht halt einfach, wie abartig und ekelhaft ehrlich Profisport sein kann. Das ist wirklich, das kann das Härteste der Welt sein, im negativen Sinne auch. Das ist einfach so abartig ehrlich. Das ist ekelhaft. Das ist nicht schön.
Das stimmt. Aber wenn es dann wieder schön wird, ist es dann umso geiler.
Das ist halt part of the game. Es ist halt part of the game und es gehört dazu, aber es ist halt einfach die Momente dann und das dann auch quasi von außen mit anzugucken. Und man kann nichts tun. Boah, das ist so...
Ja.
Nicht schön.
Das Gute ist, irgendwann, das kann man alles vergessen, die Erfolge, die vergisst man nicht. Das Gefühl, das vermisst man dann irgendwann. Das ist doch das Schöne. Und das wird kommen. Ich bin davon überzeugt. Genau.
Wir bleiben drauf. Da gibt es gar keine Frage.
Richtig, Vollgas durchziehen, durchdrücken und bumm.
In jedem Sinne, Männer.
Danke, Simon. Gut. Das wird jetzt alle nochmal. Jetzt schlafe ich gut.
Tschüssi.
Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.